ARD.
The Cold War is over.
Russland ist ein Partner.
Hieß es schon mal. Und das hier, das ist der russische Präsident.
In diesem Sinne bin ich voll und ganz mit dem amerikanischen Präsident einverstanden.
Putin redet Deutsch, ist mit dem amerikanischen Präsidenten einverstanden und will zusammenarbeiten. Da waren wir schon mal und jetzt sind wir hier.
So hört es sich an, wenn ein Krieg mitten in Europa beginnt.
Wir wollen wenigstens die Kinder in Sicherheit bringen. Verdammt sein soll dieser Bastard.
Wie konnte dieser Krieg passieren? Wo und wann sind der Osten und der Westen falsch abgebogen auf der Geschichtsautobahn, um so dermaßen in den Graben zu krachen? Was ist passiert, dass wir plötzlich wieder Angst vor einem Atomkrieg haben und Soldaten in Schützengräben sterben? Es gibt da ein paar Tage, genau gesagt 3 Tage im April 2008, also vor 16 Jahren. Die sind in den Augen von vielen mitverantwortlich für diesen Krieg heute. An diesen Tagen hat ein Treffen stattgefunden in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. An einem Ort, der völlig surreal ist.
Man muss sich vorstellen, das Treffen fand im neoklassischen Palast des ehemaligen Diktators Ceausescu statt.
Das ist der Journalist Paul Taylor von der Nachrichtenagentur Reuters. Er war bei dem Treffen dabei.
Und in diesem zweitgrößten Gebäude der Welt, er hatte einen ganzen alten Stadtviertel abreißen lassen, um das zu bauen. Es stank wirklich nach Größenwahn.
Stattgefunden in diesem riesigen Gebäude damals hat ein Gipfeltreffen der NATO, das westliche Militärbündnis. Es hat sich also das Who is Who der westlichen Staatschefs von damals getroffen. George W. Bush für die USA, Angela Merkel für Deutschland, Frankreich, Polen, die baltischen Staaten, alle waren sie dabei. Und auch der Staatschef von Russland, Wladimir Putin, war Gast, zumindest für einen Tag. Sie alle, zusammen mit ihrer Entourage, hetzten in diesem riesigen Gebäude, das ein ehemaliger Diktator gebaut hat, hin und her. Und zwar anscheinend buchstäblich.
Everybody had to sort of buy roller skates.
Ja, dass sich die Leute sogar Inliner gekauft haben, um von A nach B zu kommen, das hier sagt Jamie Shi. Er war, genauso wie Paul Taylor, der Journalist, damals mit dabei. Aber er hat bei der NATO gearbeitet. Er war sowas wie die rechte Hand des Gastgebers, des NATO-Generalsekretärs.
Die Verkäufer von Rollerblades und Rollern in Bukarest haben mit diesem Gipfel ein richtiges Vermögen gemacht.
Wirklich Rollerblades, diese Schuhe mit Rollen unten dran?
Ich habe jetzt nicht gesehen, dass Putin welche hatte, ehrlich gesagt. Aber viele von uns, ja. Meine einschneidende Erinnerung ist, in kolossaler Geschwindigkeit mit so einem Roller durch diese endlosen Gänge zu rasen.
Ja, anyway. Warum ich so auf diesem Gebäude rumreite, hat einen Grund. Es war einfach der schlechteste Ort für dieses Treffen, den man sich vorstellen kann. Es gibt dort Säle, in denen man Fußball spielen will. 2 riesige, geschwungene Marmortreppen, perfekt für schöne Handshake-Fotos von ganzen Delegationen. Aber bei diesem Gipfel hätte es genau das Gegenteil gebraucht. Kleine Hinterzimmer, kleine Gänge, viele Rückzugsorte für Zwiegespräche und Streits ohne Öffentlichkeit. Weil dieses NATO-Treffen war anders als üblich. Bei diesem Treffen gab es Streit. Manche nennen es den Showdown von Bukarest. Und das Ergebnis dieses Showdowns, das hatte Folgen. Das ist unser neuer Podcast, Die Entscheidung. Politik, die uns bis heute prägt. Bei uns geht es um politische und gesellschaftliche Entscheidungen, die dafür sorgen, dass wir im Moment so leben, wie wir leben. Das können ganz große Entscheidungen sein, bei denen man sofort weiß, das ist der Anfang von was Neuem. Das können aber auch Entscheidungen sein, bei denen erst im Nachhinein klar wird, wow, das hat Deutschland ganz schön verändert. Alle Entscheidungen werden eines gemeinsam haben. Sie prägen unser Leben bis heute. Unser Ziel ist es, die Gegenwart besser zu verstehen. Und dafür hilft es eben manchmal, in den Rückspiegel zu schauen. Wo sind die Wurzeln von dem Ganzen? Wo kommt das alles eigentlich her? Wir sind also gleichzeitig ein historischer und ein aktueller Podcast. Das ist jedenfalls unser Ziel. Am Anfang nehmen wir euch immer mit zu der Entscheidung. Was ist passiert und warum? Dann grabe ich mich zusammen mit einem Reporter oder einer Reporterin in mehreren Etappen immer weiter rein in die Folgen dieser Entscheidung. Heute startet die erste Ausgabe von Die Entscheidung. Titel: Ukraine, Russland und die NATO. Folge 1: Der Showdown von Bukarest. Ich bin Christine Auerbach und Reporter dieser Ausgabe ist Clemens Fehrenkotte. Wir haben die Geschichte zusammen recherchiert. Hallo Clemens.
Hey Christine.
Clemens, was hast du gedacht, als am 24. Februar vor 2 Jahren die Meldung kam, Russland marschiert in die Ukraine ein?
Zu dem Zeitpunkt war ich im ARD-Studio Wien und am 23. saßen wir morgens zusammen zu einer Besprechung und die ganzen Truppenaufmarsch war da. Und ich sagte, wir müssen 2 Teams schicken an die ukrainisch-ungarische und ukrainisch-rumänische Grenze. Und die sagten alle, du hast sie doch nicht alles. Ich sag, Quatsch, das wird doch nicht dazu kommen. Und ich sagte, lass uns das wirklich planen. Und am 24. gingen die dann beide Teams los, weil mein Gefühl war, dass unfassbar ist. Ich konnte es trotzdem nicht begreifen, was da geschah.
Also interessant, dass du schon das im Gefühl hattest, dass das wirklich kommen wird, weil ich muss sagen, mich hat das total überrascht und da muss ich mich auch in die eigene Nase fassen, weil ich war kurz vorher auch wie du als Korrespondentin für das Studio Moskau unterwegs und habe für das Studio Moskau gearbeitet und habe da berichtet ein paar Monate vorher, dass es wieder so Truppenbewegungen gab an der russisch-ukrainischen Grenze, dass da Soldaten hinverlegt wurden, dann aber auch wieder abgezogen wurden und ich weiß noch, ich habe da Beiträge drüber gemacht und dachte mir, oh, das ist jetzt schon so oft passiert, jetzt muss ich mich da wieder damit auseinandersetzen. Dieses Säbelrasseln und mir war aber nicht klar, dass es wirklich losgehen wird. Also ich habe immer noch gedacht, nee, das wird Putin einfach nicht machen.
Ich hatte so eine Art Déjà-vu. 2003 Irakkrieg, wenige Tage vorher, kommt ein Kollege von mir ins Büro rein und sagte, Clemens, glaubst du, dass der Bush das machen wird, den Irak einmarschieren? Ich sagte, ja, ich bin davon überzeugt. Und dann dachte ich, ah, na Clemens, da liegst du aber echt wieder falsch und so. Ne? Ja, deswegen war das so eine Art Déjà-vu.
Also ich sehe schon, du bist der perfekte Wingman hier für mich, für diese ganze Folge. Weil Clemens, du berichtest seit Jahren über Außen- und Sicherheitspolitik. Man hat es jetzt auch schon gehört, du warst Korrespondent im Nahen Osten, in den USA, auf dem Balkan und dazwischen auch immer mal wieder Reporter auf den NATO-Gipfeln oder bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Also perfekt hier für die großen Fragen und Beziehungen, die geklärt werden müssen. Bei der Frage, wo und wann zum Teufel haben wir da alle nicht aufgepasst, sodass es jetzt Krieg mitten in Europa gibt. Wie haben sich diese Beziehungen zwischen dem Westen und dem Osten, also in dem Fall Russland, so verschlechtern können? Und Clemens und ich, wir haben jetzt einige Wochen lang unabhängig voneinander recherchiert in den Archiven. Wir haben auch verschiedene Leute interviewt rund um diesen NATO-Gipfel 2008 und seinen Showdown. Weil wir wollten vor allem mit Leuten reden, die damals dabei waren und uns eben aus erster Hand erzählen können, was damals passiert ist. Und ich stelle mal die Person vor, die ich interviewt habe, das war nämlich Jamie Shee. Er war beim NATO-Gipfel im Team des damaligen Gastgebers, Jabdehub Scheffer, der war der NATO-Generalsekretär. Wir haben ihn vorher schon gehört, das war der sich die Rollerskates gekauft hat. Er hatte also einen sehr, sehr exklusiven Platz und er beschreibt diesen Platz selber so.
If you like a front row in the circus to see what was going on.
Also er saß ganz vorne im Zirkus in der allerersten Reihe. Jamie Shee, der ist sehr easygoing. Er hat sofort zugesagt, als ich ihm die E-Mail geschrieben habe, ob wir dieses Interview machen. Er hat gemeint, sofort the good old NATO times. Also er ist jetzt nicht mehr bei der NATO. Er hat schon aufgehört und der Typ war und ist wirklich eine Marke. Ich erinnere mich noch, Clemens, als ich dir dann gesagt habe, dass ich das Interview mit ihm machen werde, hast du gleich genickt. Den kenne ich.
Ja.
Ja, also er ist eigentlich bekannt geworden als NATO-Sprecher. Das war er am Anfang seiner Laufbahn bei der NATO. Und er ist da vielen Leuten vielleicht noch bekannt von früher, die diesen Krieg in Jugoslawien mitbekommen haben. Da war er nämlich der Sprecher. Und er hat dieses Wort geprägt, Kollateralschaden. Also da ist er auch überhaupt nicht stolz drauf, hat er mal in einem Interview gesagt. Aber er ist wirklich ein Mensch, der sehr gut reden kann und der so eine Marke ist. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir dieses Interview machen können.
Und du, ja, Clemens? Und vor allem, ich meine, das ist jemand, der wirklich sich total gut auskennt und halt auch witzig und kenntnisreich. Ich war auf der Suche, habe gesagt, wer war von journalistischer Seite dabei? Und dann hatten wir also viele uns angeschaut und ich stieß, dann hatte ich auch Kollegen gefragt, die also aus der Zeit dort auch berichteten und auch Reuters-Kollegen. Und dann sagt er, du musst mit Paul Taylor sprechen. Und ich sage, Paul Taylor kenne ich jetzt nicht, das ist vielleicht jetzt nicht so geschickt, wenn ich einen anquatsche, ob der da mitmachen will. Und er sagte, nein, der ist da seit 2001, das ist ein langjähriger Reuters-Korrespondent zur Wende in Berlin und was weiß ich und Oxford studiert und dann war aber, und der war jedenfalls derjenige, der sagte, sprech mit dem. Und er hat gesagt, gut, und der reagierte total nett, sagte auch, mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet, aber geht das? Ich sagte, dein Deutsch klingt tausendmal besser als mein Französisch, der lebt zurzeit jetzt in Frankreich, ist pensioniert. Also insofern, das war echt nett, aber wir haben uns nie gesehen, leider.
Also wir haben auf jeden Fall schon mal zwei sehr interessante Leute ausgegraben und noch einen dritten, den verrate ich jetzt aber noch nicht, den haben wir dann zusammen getroffen in Berlin. Aber bevor wir jetzt in diesen Showdown und den Gipfel einsteigen und klären, was das alles mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine zu tun hat, müssen wir, glaube ich, erstmal zurück in dieses Jahr 2008, vor 16 Jahren gehen und klären, was wir da eigentlich für eine Welt hatten. Die war ja noch ziemlich anders als jetzt. Also damals hat noch keiner von Russland geredet oder von der Ukraine. Die Themen waren ganz anders. Die waren Afghanistan und der islamistische Terror, würde ich sagen.
Das war genau das zentrale Thema, also sowohl die Aktion der Alliierten und der USA im Afghanistan und auch im Irak, dann die Ausbreitung Al-Qaida, ein Name, den man, glaube ich, heute kaum mehr so richtig, weiß ich, wer Al-Qaida, wer war das? Osama bin Laden war noch on the run. Und das war die größte Bedrohung, dass gegebenenfalls auch Terrorgruppen an Massenvernichtungswaffen rankommen könnten. Das waren so die zentralen Bedrohungsszenarien, die man damals so auf der Rechnung hatte.
Und genau darum sollte es eben auch auf diesem NATO-Gipfel gehen. Afghanistan stand im Mittelpunkt und der Kampf gegen den islamistischen Terror. So hatten sich das zumindest die organisierenden Diplomaten wie Jamie Xi ausgedacht und geplant. Also sie dachten, okay, wird nichts groß Besonderes sein, keine Streits in Sicht oder, wie Jamie Xi es mir gesagt hat, ganz kurz.
Everything looked fairly rosy.
Also alles sah ganz rosig aus, aber ganz so war es dann nicht. Clemens, das hat dir ja auch der Journalist Paul Taylor gesagt.
Genau, der hat das mal beschreiben wollen und da kam er dann zu diesem Ergebnis mal.
Weil normalerweise NATO-Gipfel vorgekocht sind und alles schon in Bett gelegt ist, bevor die hohen Herrschaften und Damen eintreffen. Und dann brauchen sie nur das Kommuniqué zu unterzeichnen und Zusammenhalt des Westens zu zeigen. Und diesmal war es nicht so.
Ja, diesmal war das ganz und gar nicht so, weil damals 2008 der amerikanische Präsident George W. Bush mit einer, ich nenne es jetzt mal Zusatzidee für diesen Gipfel um die Ecke kam.
There was this last minute change in the White House.
In allerletzter Minute kam dieser Wunsch direkt aus dem Weißen Haus. Nicht von den Diplomaten, nicht von den Mitarbeitern, sondern direkt vom Präsidenten selbst. Er hat diesen fast schon sensationellen Bruch mit den Konventionen von NATO-Treffen gemacht. Die USA wollten eine Einladung von Georgien. Und die Ukraine, die eigentlich gar nicht so aktiv eine Mitgliedschaft angestrebt hat, die wurde dann noch mit in den Korb geworfen.
So erinnert sich Jamie Xi auf jeden Fall, der NATO-Mitarbeiter. Und da ist jetzt schon klar geworden, also so ganz rosy, wie er dachte, dass der Gipfel wird, wird es nicht, weil es da diese große ungeklärte Frage gibt, die auf dem Gipfel diskutiert werden muss. Kann Georgien und die Ukraine aufgenommen werden? Und da ist jetzt ganz viel drinnen, Clemens. Du warst ja Korrespondent in den USA. Nehm uns mal mit zu diesem Bush von 2008. Also warum wollte der das unbedingt? Warum hat er diesen Konflikt mit auf den Gipfel genommen?
Er hatte nur noch wenige Monate im Amt. Es war April 08. Der Wahlkampf der USA lief voll. Er wusste ganz genau, lame duck, also lahme Ente, politisch die Möchte zu. Innenpolitisch kann gar nichts mehr geregelt werden, außenpolitisch kann ich noch mehr Federn anstecken.
Ah.
Und eins war natürlich da gesagt, das ist für mich aber auch, also Bush für mich, dann auch ideologisch-politisch ganz wichtig. Er war davon überzeugt, dass also die ehemaligen osteuropäischen Staaten, die dem Warschauer Pakt angehörten, jetzt in die Freiheit kommen. Und dieses freiheitsideologische Bild, das er immer hatte, das hatte er dann auch gesehen bei ganzen Besuchen. Er war in allen Ländern, auch in Ukraine ist er wunderbar aufgenommen worden, 2004, 2005. Er hat es lang verfolgt. Und er ist letztendlich auch jemand, der dann emotional reagiert. Und er war unmittelbar davor, wie gesagt, dann bei dem ukrainischen Staatspräsidenten. Und da sagte er, wir müssen das machen und bitte helfen Sie uns. Und dann kam bei dem alles zusammen, dass er sagte, liebe Angela Merkel, ich wünsche mir das zum Ende noch. Das ist der Abschluss. Sie arbeiten ja dann, denken ja auch schon an ihr Geschichtsbild.
Er will
nicht
sein
immer nur
Erbe hinterlassen.
Sein Erbe, ja, ja. Nicht, das ist mal gar nicht so, ne? Sondern, also ich habe die Freiheit der Ukraine und Georgiens auch noch sichergestellt. Und das wollte er auch vor allen Dingen von der Bundeskanzlerin gewährt bekommen. Und das war auch seine Forderung. Die kam dann also dann hoch. Und da konnte er schon sehr emotional werden.
Das hat wahrscheinlich auch Jamie Shi, der NATO-Mitarbeiter, schon gewusst, weil er ist nicht begeistert, dass diese ganze Sache mit auf dem Gipfel beraten wird, weil ihm ist klar, ja, das geht jetzt ganz nach oben.
Es gab keine Zeit mehr, das vor Bukarest auszudiskutieren auf der Ebene der NATO-Mitarbeiter der einzelnen Länder.
Na, er nennt es Chefsache auf Deutsch. Manche nennen es Showdown von Bukarest, denn in diesen Marmorsälen, da standen sich dann die westlichen Staats- und Regierungschefs eben gegenüber und haben sich gestritten. Ukraine und Georgien aufnehmen, ja oder nein. Und Jamie Shi, der saß bei diesem Showdown dann eben in the front row of the circus, wie er vorher schon gesagt hat, also ganz vorne.
They were literally behind me, you know, haggling.
Die waren genau hinter mir und haben gefeilscht, sehr laut, haben Textideen hin und her getauscht, richtig dramatisch. Jeder im Saal hat versucht, von ihren Lippen zu lesen. Ich war näher dran und konnte ein bisschen mithören. Aber die Leute waren eher mit Lippenlesen beschäftigt, als sich für die Reden der Staatschefs zu interessieren, um die es ja eigentlich gehen sollte.
Also die Hauptgegner damals sind der amerikanische Präsident George W. Bush und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die beiden Seiten stehen sich gegenüber und die beiden Seiten haben aber auch Verbündete. Deutschland war einer Meinung mit zum Beispiel Frankreich, den Niederlanden und noch ein paar andere westliche Länder hauptsächlich. Sie alle waren gegen eine Aufnahme von Georgien und der Ukraine. Und die USA und die meisten osteuropäischen Länder, also Polen oder die baltischen Staaten, die waren für eine Aufnahme. Clemens, woher kommt diese Aufteilung?
Das geht zurück auf den Irakkrieg 2003. Wer mitmacht, wer nicht mitmacht. Nicht mitgemacht hat Frankreich, nicht mitgemacht hat Deutschland damals unter dem Bundeskanzler Schröder. Und auch viele von den anderen westeuropäischen Staaten und mitgemacht haben, obgleich sie zum Teil manchmal auch gar nicht Mitglied der NATO waren, die osteuropäischen Staaten und die alle rein wollten, unter anderem auch die Ukraine. Die hat nämlich mächtig viel Truppen hingeschickt in den Irak, war der drittgrößte Truppensteller.
Also die Ukraine hat bei der NATO-Mission damals mitgemacht, obwohl sie gar nicht Mitglied der NATO war.
Ja, ja, die wollten dann gleich schon mal ein Zeichen setzen, also wir helfen euch jetzt und dann müsst ihr uns aber auch mal irgendwann entgegenkommen.
Okay, also da sieht man, es gibt da einen Bruch auch innerhalb der NATO, so ein bisschen dieses alte Europa und neues Europa.
Das ist letztendlich Bestand seit der ganzen Bush-Präsidentschaft und der kommt ja dann in den letzten Amtsmonaten dann dahin und der hatte eine gewisse, ich will nicht sagen Verachtung, aber für dieses irgendwie, sein Ideal war im Prinzip Amerika ist tatsächlich, so hieß mal ein Buchtitel, vom Mars und militärisch und mit Macht und die Europäer kommen von der Venus. Also das heißt, sie sind mehr so, ich will nicht gerade sagen, romantisch, aber die haben andere Vorstellungen, auf jeden Fall nicht mit militärischer Macht einfach mal zu sagen, so geht das und so geht's nicht. Insofern, das war so auch sein Weltbild so ein bisschen von George W. Bush.
Ich stelle mir gerade vor, Angela Merkel, die von der Venus kommt, passt nicht so ganz, aber...
Alle Bilder hinken ja, wie wir wissen.
Ich fasse nochmal zusammen, was auf diesem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest so anders war als auf anderen NATO-Gipfeln. Ich zähle mal auf. Streit wird bei der NATO normalerweise nicht zwischen den Staatschefs vor laufender Kamera gemacht bei diesen Gipfeln, sondern der wird schon im Hintergrund eigentlich beigelegt, indem die Diplomaten und die Mitarbeiter miteinander reden und schon versuchen, ja, eine Erklärung auszuarbeiten, bevor es zu diesen Gipfeln geht, oder? Clemens, würdest du das so unterschreiben?
Normalerweise müssen alle Abschlusskommuniqués fertig sein, bevor die Leute anreisen.
Okay, also das ist schon mal schiefgelaufen bei diesem Gipfel. Dann haben bei dem Gipfel nicht nur die Außenminister und die Diplomaten gefeilscht und eben am Ende die Staatschefs eine fertige Erklärung unterschreiben zu lassen. Nee, diesmal feilscht eben die Chefetage mit.
George W. Bush hat sich nie direkt in die Diskussionen eingebracht. Merkel schon. Eine Sache, an die ich mich sehr klar erinnere, ist, dass die Kanzlerin sich direkt in diese Gespräche eingemischt hat. Richtig leidenschaftlich. Man konnte sehen, dass sie sich da wirklich, wirklich einbringt. Und jeder fragte sich, was wird passieren? Wir können keinen Gipfel haben mit einem Abschlusspapier, das uns nicht vorwärts bringt.
So, und spätestens ab diesem Zeitpunkt, Clemens, ich sehe dich auch schon nicken, war uns klar, hey, wir müssen mit jemandem reden, der damals wirklich mitgestritten hat, der uns erklären kann, warum Angela Merkel sich so leidenschaftlich in diese Diskussion selbst mit eingemischt hat. Also warum war sie so leidenschaftlich gegen eine Aufnahme der beiden Länder, Ukraine und Georgien, in die NATO?
Hallo Clemens!
Na? Handschuhe?
Ja, und wir haben uns auf den Weg gemacht nach Berlin, Clemens, du und ich.
Berlin im Schnee habe ich auch noch nie gesehen, nee, glaube ich.
Echt?
Um den Mann zu treffen, der Merkel damals beraten hat, der auf diesem Gipfel mit dabei war und sie auch all die Jahre davor und danach in der Außenpolitik beraten hat. Hier hört man uns gerade, wir sind auf dem Weg zu Christoph Heusken. Er war fast die komplette Amtszeit von Angela Merkel ihr sicherheitspolitischer Berater und damals auf diesem Gipfel war er natürlich auch an ihrer Seite und hat da mitgestritten mit den anderen zusammen. Also Clemens, wir stehen jetzt hier vor dem Eingang. Ich erwarte mir auf jeden Fall ganz viel Insiderwissen, was wirklich passiert ist auf der Konferenz und natürlich halt die deutsche Sichtweise auf das Ganze. Das möchte ich jetzt erfahren. Was ist deine Erwartung?
Ich hoffe sehr, dass er tatsächlich aus dem Nähkästchen ein wenig plaudert, ja, und nicht das, was man schon bislang weiß. Deswegen machen wir das jetzt auch nicht, sondern wir wollen von ihm tatsächlich auch wissen, aus welchen Motiven ist diese Entscheidung gefallen und was hat sie für Auswirkungen für uns jetzt noch?
Okay, los geht's.
Einmal hoch und fünf.
Hallo.
Ja.
Guten Morgen. Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ja, grüßen Sie.
Christine Auerbach.
Dann würde ich loslegen. Wir starten mit dem Gipfel 2008. Nehmen Sie uns nochmal mit zurück in die Zeit. Also Sie sind da wahrscheinlich in der Regierungsmaschine von Berlin nach Bukarest mitgeflogen. Stand da schon auf Ihrem Memo an die Kanzlerin, wahrscheinlich gab es da noch ein Briefing, es wird um die Ukraine und Georgien gehen, die Aufnahme, wir nehmen nicht auf, wir sind dagegen, oder wie haben Sie da die Kanzlerin gebrieft?
Also ich brauchte die Kanzlerin überhaupt nicht zu briefen. Das war das Thema, was seit Wochen, ja seit Monaten ganz oben auf der Agenda stand. Das war der sehr starke Wunsch des amerikanischen Präsidenten zur Aufnahme insbesondere Georgiens in die NATO. Und Bush hatte mehrfach, das war noch weit vorher, hatte er mehrfach mit der Kanzlerin darüber gesprochen, die ihm immer ihre Skepsis immer klar gemacht hat. Die Kanzlerin hat da nie Zweifel dran gelassen. Aber George Bush hat es immer wieder versucht und ich habe in dieser Zeit auch meine bis heute währende Freundschaft mit Steve Hadley sehr intensiv, ich will mal sagen, auf die Probe gestellt, weil Steve Hadley, der nationale Sicherheitsberater, also der außenpolitische Berater von George Bush, hatte sich natürlich das Anliegen seines Herrn auch wirklich dann wirklich sehr zur Brust genommen, war da hundertprozentig hinter und ich hatte meine regelmäßigen Unterhaltungen mit ihm zu diesem Thema. Die Ansicht von Bush war klar, die Ansicht der Kanzlerin war klar und so sind wir dann in Bukarest gelandet.
Wie haben die versucht, Sie zu überzeugen? Können Sie da ein Beispiel geben?
Ja, also das ist schon sehr, sehr weit gegangen. Also wie gesagt, wir hatten ein gutes Verhältnis. Vor den Osterferien hatte die Bundeskanzlerin George Bush nochmal miteinander telefoniert und die Kanzlerin sagte so, ich gehe jetzt in Urlaub, aber wir werden weiter uns darum kümmern und Christoph Heusken steht zur Verfügung. Seine Familie ist dann in den USA unterwegs, aber er bleibt hier und ist immer offen. Dann habe ich anschließend einen Anruf bekommen von Steve Hadley. Er hätte ja gehört, dass meine Familie in den USA sei, wo sie denn sei. Ich sage, in Washington. Ja, dann soll sie doch mal vorbeikommen. Und da ist dann meine Frau mit meinen Kindern eingeladen worden von Steve Hadley und der hat sie umgarnt und auf einmal fanden die sich im Rosengarten mit George Bush Jr. wieder, meine Frau und meine Kinder, und beobachten dann den Hund von George Bush und ich habe das nicht gesagt, das macht er jetzt, weil der mich so unglaublich oder meine Familie so nett findet, sondern er versucht wirklich auf alle Möglichkeiten uns zu beeinflussen.
Ja, und wir haben Christoph Heusken dann auch einige Interviewteile von Jamie Shee von der NATO vorgespielt. Die hatten wir mitgenommen auf unserem Laptop. Und bei dem hier, da hat er erstmal recht geschmunzelt. Den Ton haben wir vorher auch schon gehört. Das ist der, wo Jamie Shee sagt, alle im Saal haben versucht, Lippen zu lesen bei diesem Showdown.
It was all very dramatic. Everybody in the meeting was focused more on, you know, trying to lip read. I mean, I was very close to them, so I could hear a bit. But others were trying to lip read what they were saying and more focusing on that than the actual, you know, tour de table of the speeches by the heads of state themselves.
Also er beschreibt eben die Situation, wo dann wirklich um die Textpassagen gerungen wurden. Können Sie uns das mal aus Ihrer Sicht ein bisschen mit Leben füllen? Weil Sie waren ja wahrscheinlich in diesem Pulk, der hinter ihm stand und die Textbausteine hin und her geschoben hat.
Ja, genau. Also Jamie hatte absolut recht, dass diese Gipfel laufen nach einem Schema. Und das ist dann so, dass zu dem Hauptthema dann alle Staats- und Regierungschefs aller Staaten dann reden und die sind manchmal etwas spannender und manchmal etwas weniger spannend, die Reden. Und neben dieser Kulisse im Hintergrund geht es dann um die Substanz. Aber dann sind wir in der Tat in Bukarest, eine Riesenhalle, sind wir dort hinter der Runde, die da kreis zusammensaß, hinter einen Vorhang gegangen. Und das war in der Tat platziert hinter dem Vorhang, wo der NATO-Generalsekretär und James Schieser. Und dann haben wir dann diese Passagen versucht auszuhandeln mit Steve Hadley und Condi Rice. Und als dann die Amerikaner merkten, wir bleiben hart, wir machen das nicht, hat sogar Condi Rice, die da sich sehr engagiert hat, sogar angefangen fast zu weinen. Ja, also das war schon sehr, sehr emotional.
Also Sie haben dann unter anderem die Außenministerin Amerikas zum Weinen gebracht.
Ja, es
unabsichtlich sicher.
Auf jeden Fall, wie gesagt, Condi Rice ist eine wunderbare Frau, die hat dann später, als sie dann in Kalifornien an der Uni Stanford oder so war, mal die Kanzlerin eingeladen und hat zu Ehren der Kanzlerin dann Klavier gespielt und so. Also das Verhältnis ist dadurch nicht zerbrochen. Es war einfach nur ein sehr intensives. Was dann passierte, um das jetzt ein bisschen voranzugehen, war, wir haben uns also nicht geeinigt. Ich habe dann der Kanzlerin und Steinmeier berichtet. Und dann hat die Kanzlerin letztlich ein bisschen unbeabsichtigt, aber den Ausweg gefunden. Denn als wir dann die Runde, ich habe ja gesagt, parallel sprachen alle Staats- und Regierungschefs, hat dann Merkel war dann dran und sie hat gesagt, also, sie wollte eins sagen, also die Ukraine und Georgien, die werden Mitglied der NATO, aber es ist einfach jetzt nicht, wir können das nicht machen, wir können auch nicht den Schritt machen, denn darum ging es um den sogenannten Membership Action Plan. Das ist der letzte Schritt vor der NATO-Erweiterung, das machen wir nicht mit. Und George Bush hat dann gesagt, sag mal, pass mal auf, Angela, was hast du da gerade gesagt? Können wir das nicht als Obersatz nehmen? Ne? Ukraine und Georgien werden Mitglied der NATO, ne? Und aber jetzt nicht und so weiter. Und das war dann das Kompromisspaket, das wurde noch heftig diskutiert, aber so hat man sich dann geeinigt, ne?
So hat man sich dann geeinigt. Clemens, das ging mir jetzt ein bisschen schnell. Lass uns mal rausgehen aus dieser Interviewsituation mit Christoph Heusken, Merkels Berater, und erstmal zusammenfassen, was wir da haben. Also, dass da wirklich gestritten wurde über die Aufnahme der beiden Länder, das ist, glaube ich, klar geworden. Und auch, dass die NATO es erst auf den letzten Drücker geschafft hat, eine gemeinsame Erklärung zu finden, das ist auch klar geworden. Jetzt lass uns bei dieser Erklärung bleiben, bei diesem Kompromiss. Die haben also ausgehandelt, ja, wir nehmen Georgien und die Ukraine in die NATO auf, aber ohne konkreten Plan, ohne Zeitpunkt, ohne Vertrag. Und da überlasse ich es jetzt dir, du bist der Sicherheitsexperte hier, uns zu erklären, was das wirklich genau bedeutet, dieser Kompromiss.
Schauen wir mal zunächst auch in den Text, den sie dann letztendlich dann auch alle verabschiedet haben. Das kommt übrigens bei der Gipfelerklärung auf Punkt 23, kommt die Ukraine. Ziemlich weit hin, genau. Da heißt es, ich zitiere jetzt mal, die NATO begrüßt die euroatlantischen Bestrebungen der Ukraine und Georgiens, die dem Bündnis beitreten wollen. Wir kamen heute überein, das hat ja ein bisschen gedauert dann, dass diese Länder NATO-Mitglieder werden. Soweit, so gut. Weiter, nächster Satz, beide Seiten haben wertvolle Beiträge zur Bündnisoperation geleistet. Das bezog sich dann auf die Beiträge da im Irakkrieg. Und dann letzter Satz, die letzten, wir haben Außenminister, und das ist immer ein sicheres Indiz dafür, dass überhaupt nichts geregelt ist, wir haben die Außenminister gebeten, auf ihrer Tagung im Dezember 2008, ich habe da mal nachgeschaut, da passierte gar nichts in der Hinsicht, eine erste Bewertung der Fortschritte vorzunehmen. Das ist ein Euphemismus für dauert sehr, sehr, sehr lange. Letzter Satz in dieser Gipfelerklärung zu unserem Thema, die Außenminister sind befugt, über die MAP, also die Beitrittsverhandlungen vorher, diese Aufträge, Member Action Plan, Anträge der Ukraine und Georgiens zu entscheiden. Die haben natürlich daran gar nichts entschieden. Was heißt es letztendlich? Das war eine Erklärung, die alles offen ließ. Jeder konnte daraus lesen, was er wollte, und danach geschieht es ja auch tatsächlich so.
Wenn du das jetzt so zitierst, Clemens, dann klingt das eigentlich noch schlimmer, als ich mir gedacht habe, nachdem ich das Interview mit dem NATO-Mitarbeiter Jamie Shee gemacht habe. Der hat nämlich diesen Kompromiss aus seiner Sicht so beschrieben, ist auch nicht schlecht.
Ich dachte, die NATO hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Und das sage ich sehr reuevoll und als jemand, der großer NATO-Patriot ist. Ich habe schließlich 38 Jahre meines Lebens dieser Organisation gewidmet. Aber das war eine schlechte Entscheidung, weil sie widersprüchlich war. So nach dem Motto, ja, wir heiraten. Aber wann? Keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Wie bereiten wir das vor? Keine Ahnung. Und ich dachte mir, dass wir die Ukraine und Georgien in einer Position haben stehen lassen, die sie angreifbar macht.
Also er sagt ganz klar, schlechte Entscheidung. Wir haben, naja, eigentlich Georgien und die Ukraine im Regen stehen lassen.
Ja, ich meine, es war natürlich auch bei vielen dann klar, dass sie sagten, eine Verlobung, ja, aber es wird das Datum des Eheschluss überhaupt nicht festgelegt. Und so
auf Geburt ist auch noch nicht bestellt.
In keiner Weise. Du hast gesagt, wir wollen künftig zusammen sein. Und das war auch alles. Deswegen war es also für die Beteiligten, und da können wir vielleicht dann hinterher noch kurz drauf sprechen, aber Ukraine selber, auch das Meinungsbild der Bevölkerung, auch nicht so klar wie von mir aus heute, nach dem zweijährigen Angriffskrieg, sondern damals waren es 25% 2008 in der Bevölkerung, die einen NATO-Beitritt der Ukraine unterstützten.
Also auch nicht viele.
Insofern war es auch nicht so gesagt, die wollten das nicht und wir haben gefleht, dass sie darauf kommen. Das ist nicht der Fall. Aber deswegen dieser Kompromissformel und wie gesagt, ich, bei vielen auch hinterher geschichtlichen Betrachtungen wurde gesagt, das war eine Verlobung ohne Datum des Eheschlusses. Und das stimmt.
Das stimmt. Ich habe auch Christoph Heusten gefragt, welche Note er dieser Entscheidung geben würde. Also von 1 super gut und 6 sehr, sehr schlecht. Und da hat er uns diese Antwort gegeben, die mich doch so ein bisschen überrascht hat.
Also diese Äußerung von Jamie Shee erstaunt mich ein bisschen, weil er so eine lange diplomatische Karriere hat. Das ist das A und O der Diplomatie. Sie mussten doch irgendwie einen Ausweg finden. Das war doch Gold wert, dass wir einen Weg gefunden haben, wo der George Bush irgendwie gesichtswarend nach Hause gehen konnte und wo die Kanzlerin gesichtswarend nach Hause gehen konnte. Nein, also ich gebe das, also letztlich, ich will jetzt nicht von 1 bis 6 Noten geben, aber es war letztlich ein guter Kompromiss, wie ich fand, ja. Und alle mit leichtem Grummeln sind weggegangen, aber das Bündnis ist zusammengeblieben. Wissen Sie, da gibt es nicht nur die Gewinner und Verlierer, sondern man muss gucken, wie kommen die verschiedenen Seiten da raus und wie kann man gesichtswahrend, man muss sich ja wieder treffen. Die Leute müssen doch auch zu Hause gehen und sagen, wir haben zwar nicht das ideale Ergebnis, aber wir haben uns als Bündnis geeinigt und wir stehen weiter hinter den Bündnissen und unterstützen das. Sie können nicht dann einen wichtigen Partner dann vor den Kopf gestoßen haben, der sagt, also pass mal hier, die Deutschen, wir zahlen alles und die Deutschen bestimmen den Weg, das machen wir nicht mehr. Also ich würde da James Shee nicht zustimmen, wobei ich insofern dann zustimme, weil dass dieses Ergebnis des Gipfels, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, später von Wladimir Putin fehlinterpretiert worden ist, willentlich fehlinterpretiert worden ist und das hat dann auch Konsequenzen gehabt, aber da können wir vielleicht noch drüber reden.
Ja, definitiv werden wir da noch darüber reden. Aber ich habe erst noch eine andere Frage an Christoph Heusten gehabt. Und das war die Frage, was denn jetzt wirklich die Gründe für Angela Merkel gewesen sind, so sehr gegen die Aufnahme von der Ukraine zu sein. Und da hat uns eben ihr damaliger Sicherheitsberater im Interview gesagt, ihr Grund war zuallererst, dass die Ukraine damals, du hast es auch schon gesagt, Clemens, noch nicht bereit für die NATO-Mitgliedschaft gewesen ist. Die Ukraine sei damals nämlich noch ein ganz anderes Land gewesen als heute.
Die Ukraine war zu dem Zeitpunkt ein sehr gespaltenes Land. Selbst unsere ukrainischen Freunde, wenn sie sie heute fragen, werden zugeben, dass zu dem Zeitpunkt in der Ukraine die Mehrheit der Bevölkerung nicht hinter einem NATO-Beitritt stand. Und die Kanzlerin hat sich ja das nicht leicht gemacht, sondern sie ist auch so ähnlich wie George Bush in Kiew gewesen und hat mit dem Präsidenten Juschenko gesprochen. Und sie hat dann realisiert, dass sich selbst die Regierung nicht einig war. Die Umfragen waren schlecht in dem Land und Sie können doch nicht ein Land aufnehmen, wo die Bevölkerung das gar nicht will, ja? Und das Land war nicht so weit, ja?
Spielte zu dem Zeitpunkt bei dieser Abwägung auch die Frage des russischen Einflussbereichs, in dem man sonst reinkommen würde,
Spielte das zu dem damaligen Zeitpunkt eine Rolle oder war überwiegend nur, die sind einfach nicht so weit und die wollen es auch nicht?
Das hat für die Kanzlerin keine Rolle gespielt. Sie hat, oder jedenfalls war das nicht der primäre Grund. Der primäre Grund war wirklich, dass sie ist ja Wissenschaftlerin, sie hat einfach gesagt, es gibt einen Artikel 10 des NATO-Vertrages, der sagt ganz klar, ein neues Mitglied muss zur Stabilität des Bündnisses beitragen. Und das war weder bei der Ukraine der Fall, wo das Land gar nicht wollte, und das war bei Georgien nicht der Fall. Und das hätte nach Artikel 10 des NATO-Vertrages eben nicht gepasst.
Clemens, nochmal raus aus dieser Interviewsituation. Du hast Heusken die Frage jetzt ja schon gestellt, ob die Kanzlerin bei der Entscheidung gegen Georgien und die Ukraine wirklich nur an diese Länder gedacht hat und überhaupt nicht daran gedacht hat, dass man damit natürlich auch Russland und Putin auf den Schlips tritt, also dass man die verärgern könnte. Und da sagt Heusken, ihr Sicherheitsberater, ihr ehemaliger, naja, primär war das auf jeden Fall nicht der Grund. Und hat das so ein bisschen kleingeredet, hatte ich das Gefühl. Nimmst du ihm das ab, dass man da eigentlich fast gar nicht an Russland gedacht hat?
Na, so ganz nehme ich es nicht ab, denn ich denke wirklich, dass das ein überbordendes, langes Thema war für die Bundeskanzlerin und in dem Punkt auch. Rational kann ich verstehen, aber zu sagen, nein, also das war nicht russischer Einflussbereich, das geht seit langer Zeit, das kaufe ich in dem Umfang nicht unbedingt ab.
Ja, weil ihr wurde ja auch im Nachhinein immer vorgeworfen, sie war zu wenig hart gegenüber Putin in ihrer Amtszeit, sie sei zu nachsichtig gewesen, zu viel Diplomatie, zu wenig auch Stärke zeigen. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, oder?
Wenn man sich heute unterhält, mit Sicherheit. Dass man dann sagt, ja, wenn man den Rückblick betrachtet, man sagt, ja, das war alles ein kaskadenförmiges, wird schon nochmal alles gut gehen, wir müssen reden. Und offenkundig ist das nicht die richtige Strategie.
Du setzt schon an zu einem kleinen Fazit, das will ich jetzt auch gerne ziehen. Ich fasse nochmal zusammen, wen wir hier alles schon gehört haben und was ihre Entscheidungen sind. Also für Christoph Heusken, den Sicherheitsberater damals von Merkel, da ist ja ganz klar. Also für ihn war es ein guter Ausgang, vor allem weil es eben ein diplomatisch guter Ausgang war, weil die NATO eine Lösung gefunden hat, die sie das Gesicht wahren ließ und weil sie sich mit Georgien und der Ukraine zwei Länder reingeholt hätte, die das Bündnis eben eher destabilisiert hätten aus seiner Sicht. Und ist ja auch klar, die NATO ist kein Wohltätigkeitsverein, sondern ein Militärbündnis. Da geht es um Stabilität, Machtdemonstration und da muss eben jedes Mitglied zur Stärkung beitragen, nicht zur Schwächung. Deswegen aus Heuskens Sicht auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass dieser Gipfel so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist.
Ja, ich meine, das muss man auch seine Meinung respektieren. Ich denke, dass man im Rückblick betrachtet, mit 16 Jahren dazwischen, dürfte er vielleicht auch den einen oder anderen Zweifel haben, aber man sagt, zu dem Zeitpunkt April 2008 war es die richtige Entscheidung. Und er sagt, ja, wir haben es nicht mit den Amerikanern verkracht, wir haben es also auch in Perspektive aufgezeigt und vor allen Dingen, wir sind geschlossen aus der Nummer wieder rausgekommen und Putin war nicht allzu sauer. Das war für so einen, muss man auch in der Funktion, für so einen außen- und sicherheitspolitischen Berater einer Regierungschefin, der Bundeskanzlerin, war das natürlich dann schon mal two thumbs up, sagt er, gutes Ergebnis.
Jamie Shee haben wir auch gehört, der damalige NATO-Mitarbeiter, der sagt, es war ein schlechtes Ergebnis. Wir haben dadurch die Ukraine und Georgien eigentlich im Regen stehen lassen. Was sagt der Reuters-Journalist Paul Taylor, den du interviewt hast, Clemens?
Die Reuters-Sprache ist ja sehr nachrichtlich, aber er hat unmittelbar an dem 4. April 2008 dann so ein Analysestück. Und da zitiere ich mal kurz raus. Das fand ich nämlich also zusammenfassend, also Respekt, Chapeau, das war richtig gut. Die Amerikaner sind erfreut, die Georgier und Ukrainer begeistert, weil sie damit dieser unvermittelten Zusage, die Franzosen und Deutschen glücklich und die Russen nicht allzu wütend. Zweiter Satz, der hart erkämpfte Kompromiss der NATO war ein Meisterwerk kreativer Zweideutigkeit.
Also ein diplomatisches Glanzstück, würde ich sagen, hat er das Ganze genannt. Ob er es jetzt gut findet oder nicht, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall ein diplomatisches Meisterwerk.
Und total, also ambivalent.
Was ist deine Meinung, Clemens?
Ich denke, bei allen rationalen Gründen, die wir besprochen haben, war es eine Fehlentscheidung gewesen. Denn man hätte die Tür offen lassen müssen.
Für die Ukraine und
Georgien. Für die Ukraine und für Georgien. Aber für die Ukraine war das verhängnisvoll. Aus vielerlei Gründen, das wissen wir, aber zu dem Zeitpunkt zu sagen, nee, ist mir jetzt zu schwierig, ist zu vage, können wir jetzt nicht machen, das war, fand ich, eine echte, langfristige, strategische Fehlentscheidung.
Ich habe jetzt natürlich auch lange drüber nachgedacht, was meine Meinung zu dem Ganzen ist. Ich glaube schon auch, dass man Georgien und die Ukraine damals wirklich hat im Regen stehen lassen. Ich habe aber auch gelernt, dass so irgendwie auch Diplomatie funktioniert. Also, dass eben einfach die eigenen Interessen sehr hoch sind, dass die NATO ein Militärbündnis ist und deswegen auch eben schauen muss, dass da nur starke Partner reinkommen. Ich nehme Heusken nicht ganz ab, dass im Hintergrund nicht Russlands Meinung eine noch viel größere Rolle gespielt hat. Deswegen glaube ich, aber im Nachhinein ist man immer klüger, auch dass diese Entscheidung vielleicht eine diplomatische Glanzleistung war, aber realpolitisch gesehen, auf die Realität gesehen, keine richtig gute Entscheidung war. So, wir haben jetzt hier 5 Meinungen, die alle ziemlich unterschiedlich sind. Es gibt aber noch einen, dessen Meinung wir bisher noch gar nicht gehört haben, der aber, naja, ein kleines bisschen wichtig ist. Und das ist natürlich Wladimir Putin. Der kommt auch zu diesem Gipfel am letzten Tag, kurz nachdem diese Entscheidung ausgetüftelt worden ist. Und was der sagt, das gibt's in der nächsten Folge. Kleiner Spoiler, er ist nicht begeistert.
Das Auftauchen eines mächtigen Militärblocks an unseren Grenzen wird in Russland als direkte Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes empfunden werden. Die Erklärung, dass dieser Prozess nicht gegen Russland gerichtet ist, kann uns nicht zufriedenstellen. Die nationale Sicherheit kann nicht auf Versprechungen aufgebaut werden.
Das war die Entscheidung. Politik, die uns bis heute prägt. Ukraine, Russland und die NATO. Folge 1. Der Showdown von Bukarest. Reporter war
Clemens Fierenkotte.
Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr noch mehr zum Krieg in der Ukraine wissen wollt und zwar vor allem auch militärische Fragen habt, also sowas wie, warum ist die ukrainische Gegenoffensive gescheitert, welche Waffen sollte der Westen liefern und wie lange reicht eigentlich noch die Munition, dann hört euch den Podcast Streitkräfte und Strategien an. Die Hosts dort reden mit Militärhistorikern und Sicherheitsexpertinnen und das Ganze sehr unaufgeregt und mit sehr, sehr viel Wissen. Das ist also die ruhige Antwort auf die vielen beunruhigenden Nachrichten, die es gibt und ergänzt sich sehr, sehr gut mit uns. Streitkräfte und Strategien gibt es wie auch die Entscheidung in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Lasst uns für die Entscheidung gerne Bewertungssterne und Kommentare da in eurer Podcast-App und empfehlt uns weiter, denn dann werden wir leichter gefunden. Und ihr könnt uns schreiben. Die Adresse ist dieentscheidung@br.de. Ich wiederhole es nochmal. dieentscheidung@br.de. Diese Adresse poste ich euch auch noch in die Shownotes. So, jetzt bin ich durch. Wir haben die erste Folge und wir hören uns. Ich bin Christine Auerbach. Ciao.